Die Invasion von Panama 1989. Der Angriff von Saddam Hussein auf Kuwait lässt sich sehr gut mit dem Angriff von Präsident Bush Senior auf Panama am 20. Dezember 1989 vergleichen. Beides waren illegale Angriffskriege ohne UNO-Mandat. Aber die Reaktionen waren sehr unterschiedlich, weshalb hier kurz der Panama-Krieg skizziert werden soll. Präsident Bush Senior und sein Verteidigungsminister Dick Cheney gaben dem Angriffskrieg auf Panama den Namen Operation Just Cause, also Unternehmen gerechte Sache. Doch gerecht war der Angriffskrieg auf Panama nicht und der Einmarsch der USA löste international Empörung aus. Die Organisation amerikanischer Staaten, OAS, forderte die UNO schon am 22. Dezember 1989 auf, die USA zum Abzug zu zwingen. Doch die drei NATO-Länder Frankreich, Großbritannien und die USA legten ihr Veto ein und blockierten damit den Sicherheitsrat. Die NATO-Länder verhielten sich im Fall Panama ganz anders als im Fall Kuwait. Das US-Imperium hat Militärbasen in Panama, um den Panama-Kanal zu kontrollieren, und die NSA überwacht von den US-Stationen in Panama ganz Lateinamerika. Panama ist daher für die USA strategisch wichtig und Washington wusste, dass im Januar 1990 der Panama-Kanal zum größten Teil, im Jahr 2000 vollständig, an Panama übergeben werden sollte. Daher stürzten die USA den unberechenbaren Machthaber Manuel Noriega. Offiziell erklärte das Imperium, Noriega müsse gehen, weil er in den Drogenhandel verwickelt sei. Dies war tatsächlich der Fall, aber schon seit den 1970er Jahren bekannt, als Noriega noch auf der Gehaltsliste der CIA stand. Wie Saddam Hussein hatte auch der brutale Noriega mit der CIA kooperiert. Als George Bush von 1976 bis 1977 Direktor der CIA war, erhielt Noriega mehr als $100.000 pro Jahr, berichtet der amerikanische Autor William Bloom. Noch 1984 wurde Noriega mit allen Ehren in Washington empfangen und hatte ein langes Mittagessen mit CIA-Direktor William Casey, der gemäß Bloom der stärkste Unterstützer von Noriega in Washington war. Noriega, der viele Geheimnisse aus Amerikas verdecktem Krieg gegen Nicaragua kannte und Bush Senior sogar bei der Finanzierung des Wahlkampfes geholfen hatte, fühlte sich unverletzlich und prahlte noch 1988, er habe Bush an den Eiern. Das stellte sich als Fehleinschätzung heraus. Das Imperium ließ Noriega im Rahmen des Panama-Krieges am 3. Januar 1990 festnehmen und flog ihn nach Miami, wo ihn ein Gericht wegen Drogenhandel und Geldwäsche zu 40 Jahren Haft verurteilte. Während Noriega seine Strafe in einem amerikanischen Gefängnis in Miami absaß, wurde er in Panama in Abwesenheit wegen des Mordes an einem Dissidenten zu weiteren 20 Jahren Gefängnis verurteilt, 2011 an Panama ausgeliefert und ist seither dort im Gefängnis El Renacer inhaftiert. Panama wurde angegriffen, obwohl es ein unabhängiger Staat der UNO war, kritisierte der libysche Präsident Muammar Gaddafi viele Jahre später vor der UNO. 4000 Menschen verloren ihr Leben und der Präsident dieses Landes wurde gefangen genommen und ins Gefängnis gesteckt. Noriega sollte befreit werden, diese Akte sollte geöffnet werden. Wie können wir ein Land, das UNO-Mitglied ist, befugen, ein anderes Land anzugreifen und dessen Präsidenten gefangen zu nehmen und wie einen Kriminellen einzusperren? Wer kann so etwas akzeptieren? Es könnte sich wiederholen. Wir sollten nicht schweigen, warnte Gaddafi. Wir sollten ein Verfahren einleiten. Jedes UNO-Mitglied könnte sich in dieser Situation befinden, besonders wenn die Aggression von einem Mitgliedstaat kommt, der einen permanenten Sitz im Sicherheitsrat hat. Der UNO-Sicherheitsrat verurteilt den Angriff auf Kuwait 1990. Als am 2. August 1990 Saddam Hussein mit 100.000 Soldaten in Kuwait einmarschierte, verurteilte US-Präsident Bush Senior den illegalen Angriffskrieg sofort scharf als einen eklatanten Bruch der UNO-Charta. Der UNO-Sicherheitsrat reagierte blitzschnell und verabschiedete am 2. August, also noch am Tag der Invasion, auf Verlangen der USA und mit Unterstützung der NATO-Partner Großbritannien und Frankreich die Resolution 660, die den Irak aufforderte, unverzüglich und bedingungslos aus Kuwait abzuziehen. China und Russland legten kein Veto ein, daher war die Resolution rechtskräftig. Die UNO gab dem Irak bis zum 15. Januar 1991 Zeit, aus Kuwait abzuziehen. Dieses schnelle und entschiedene Vorgehen des UNO-Sicherheitsrates war richtig und im Einklang mit der UNO-Charta. Der UNO-Sicherheitsrat müsste bei jedem Angriffskrieg derart schnell, klar und entschieden reagieren. Doch wenn NATO-Länder einen Angriff ausführen, ist der Sicherheitsrat durch die Vetos der drei NATO-Staaten blockiert, wie die historischen Daten zeigen. Als das Ultimatum verstrich, ohne dass Saddam Hussein seine Truppen aus Kuwait zurückzog, kam es erneut zum Krieg. Ein Teil der amerikanischen Bevölkerung stand dem US-Feldzug gegen den Irak jedoch ablehnend gegenüber. Kuwait schürte daher zusammen mit der Administration Bush die Kriegspropaganda, unterstützt durch die amerikanische Kommunikationsfirma Hill & Knowlton in New York. Als Teil ihrer Öffentlichkeitsarbeit, die von Kuwait mit 10 Millionen Dollar entlohnt wurde, entwickelte Hill & Knowlton die Brutkastenlüge, die Saddam Hussein als neuen Hitler und die Iraker als Barbaren dämonisierte. Am 10. Oktober 1990 erzählte ein 15-jähriges Mädchen, das als Nayira vorgestellt worden war, vor dem Menschenrechtsausschuss des US-Kongresses unter Tränen, dass sie während der Invasion in einem Spital in Kuwait gearbeitet und beobachtet habe, wie irakische Soldaten Säuglinge aus den Brutkästen genommen hätten, um sie auf den Boden zu werfen, wo diese starben. Das war gelogen. Aber Präsident Bush griff diese brutale Geschichte auf, wiederholte sie in zahlreichen Reden und behauptete, 312 Neugeborene seien auf diese Art gestorben. Erst nach dem Krieg stellte sich heraus, dass die Brutkastengeschichte eine infame Lüge war und dass Nayira nie im Spital in Kuwait gearbeitet hatte, sondern Nayira al-Sabah hieß und die Tochter des kuwaitischen Botschafters in den USA war. Die Bush-Administration und das Königshaus von Kuwait hatten die Öffentlichkeit getäuscht. Den USA gelang es, 22 Länder davon zu überzeugen, Truppen an den Persischen Golf zu schicken. Aus Europa nahmen die NATO-Länder Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, Belgien, Türkei und die Niederlande mit Soldaten am Kampf teil, wie auch die Tschechoslowakei und Polen, die später der NATO beitraten. Insgesamt ergab sich eine massive Truppenstärke von 960.000 Soldaten, von denen die USA drei Viertel stellten und auch das militärische Kommando führten. Auch Saudi-Arabien, Ägypten, Syrien, Pakistan, Marokko und Bangladesch nahmen auf Seiten der USA am Krieg teil. Japan und Deutschland, die Verlierer des Zweiten Weltkrieges, schickten keine Truppen, aber verpflichteten sich, Milliardenbeiträge für die Kriegskosten zu entrichten. Der Golfkrieg von 1991 war der erste Krieg in der modernen Geschichte, der ganz gezielt wegen des Erdöls geführt wurde, kommentierte der amerikanische Energieexperte Edward Morse. Der Krieg erinnert daran, dass, solange fossile Energieträger die Basis für wirtschaftliches Wachstum sind, Gewalt eingesetzt wird, um zu verhindern, dass eine einzelne Regierung den Erdölmarkt kontrollieren kann. Als Historiker habe ich mich lange und intensiv mit Erdölkriegen auseinandergesetzt. Der finanzielle und technische Aufwand für Erdölkriege ist massiv und die Lügen und das menschliche Leid, das sie erzeugen, ungeheuerlich. Daher bin ich persönlich davon überzeugt, dass wir die fossilen Energieträger Erdöl, Erdgas und Kohle wie auch die Atomenergie verlassen und die Vision einer 100% erneuerbaren Energieversorgung anstreben sollten. Daher fahre ich ein Elektrofahrzeug, beheize mein Haus ohne Erdöl und Erdgas mit einer Erdsondenwärmepumpe und produziere Solarstrom unter meinem Dach. Immer mehr Menschen engagieren sich in Deutschland, Österreich und der Schweiz für die Energiewende und treiben die Vision 100% erneuerbare Energien voran. Um Kuwait zu befreien, mussten die USA und ihre Alliierten erstmals Bodentruppen in Saudi-Arabien stationieren und dort Militärbasen aufbauen. Dies war äußerst heikel, denn die strenggläubige sunnitische Bevölkerung von Saudi-Arabien wollte auf keinen Fall christliche Soldaten auf muslimischem Boden. Mit Mekka und Medina liegen in Saudi-Arabien die heiligen Städte des Islam. Der saudische König Fahd bin Abdul Aziz war gegenüber dem massiven Aufmarsch von US-Truppen in seinem Land kritisch eingestellt. Um die Bedenken der Saudis auszuräumen, flog US-Verteidigungsminister Dick Cheney am 6. August 1990, 4 Tage nachdem Saddam Hussein Kuwait besetzt hatte, mit General Norman Schwarzkopf nach Riad und warnte den saudischen König mit Satellitenbildern, dass Saddam Hussein möglicherweise auch Saudi-Arabien besetzen werde. Erst nach dieser eindringlichen Warnung erlaubte der saudische König dem Imperium, amerikanische Truppen in seinem Land zu stationieren. Am 17. Januar 1991 begannen die USA und ihre Alliierten im Rahmen der Operation Desert Storm mit massiven Luftangriffen auf Kuwait und Irak. Diesmal war es kein illegaler Krieg, denn die USA und ihre Alliierten verfügten mit der Resolution 678, welche der UNO-Sicherheitsrat am 29. November 1990 verabschiedet hatte, über die explizite Erlaubnis, militärische Gewalt einzusetzen. Die Resolution war mit 12 Ja-Stimmen und der Enthaltung von China verabschiedet worden, nur Kuba und Jemen stimmten dagegen. Doch weil diese beiden Länder keine Vetomächte sind, war die Resolution trotzdem rechtskräftig. Die Resolution ermächtigte die UNO-Mitgliedstaaten, alle erforderlichen Mittel einzusetzen, um Kuwait zu befreien und den Weltfrieden und die internationale Sicherheit in dem Gebiet wiederherzustellen. Der Zweite Golfkrieg ist einer der wenigen Kriege des US-Imperiums seit 1945, der durch eine UNO-Resolution unterstützt und daher legal war. Saddam Hussein hatte der Übermacht seiner Gegner wenig entgegenzusetzen. Ab dem 24. Februar 1991 überschritten die in Saudi-Arabien stationierten alliierten Bodentruppen die Grenzen zu Kuwait und Irak. Schon 4 Tage später kontrollierten sie Kuwait City. Die irakischen Soldaten verließen Kuwait und steckten auf ihrem Rückzug die kuwaitischen Erdölfelder in Brand. Die Bilder von den brennenden Erdölfeldern mit den riesigen schwarzen Rauchwolken gingen um die Welt. Die irakischen Toten hingegen wurden in den westlichen Medien absichtlich nicht gezeigt. Die Öffentlichkeit in Großbritannien und den USA erhielt den Eindruck, dass dies ein Krieg war mit nur wenig Toten und sehr wenig Grausamkeiten, räumte Ian Hargreaves von der Financial Times ein. Doch tatsächlich war auch dieser Krieg äußerst grausam. Kinder wurden durch Bomben zerrissen, irakische Soldaten, die in Schützengräben lagen, wurden durch gepanzerte amerikanische Bulldozer, die den Sand in die Schützengräben schoben, lebendig begraben. Gemäß der Nachrichtenagentur Reuters wurden 85.000 Iraker im Zweiten Golfkrieg getötet, obschon der Krieg nur 3 Monate dauerte. Die NATO-Länder verloren nur 313 Soldaten, nämlich 266 US-Amerikaner, 44 Briten, 2 Franzosen und 1 Italiener. Am 3. April 1991 erklärte Präsident Bush Kuwait für befreit und den Krieg für beendet.